Hallo, liebe Leute, hallo an jeden, der gerade zuhört und zuschaut, egal zu welcher Uhrzeit, ob quasi live ab 11 Uhr oder zu einer späteren Stunde. Schön, dass du da bist. Ich möchte mal folgendermaßen anfangen. Diese Predigt hat nämlich eine besondere Geschichte. Und zwar hatte ich die Predigt, glaube ich, Mittwoch fertig und habe dann... dann gärt das noch so in einem, aber eigentlich ist sie abgeschlossen. Und dann Donnerstag, Freitag waren so Tage, ja, hier und da nochmal drüber geguckt und so. Und dann im Laufe des Samstags, also gestern, kam mir immer mehr der Gedanke, ob ich die so halten sollte, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und die Antwort wurde immer klarer, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte die mal teilen. Ich möchte das, was ich in dieser Predigt sagen möchte und durch diese Predigt sagen möchte, ich möchte das mal auf zwei Predigten aufteilen. Das heißt, heute erwartet euch erstmal der erste Teil dieser Predigt. Zurück zu den Anfängen Teil 1, könnte man sagen. Und jetzt gibt's ein Problem, denn schön wäre es natürlich, wenn ich nächsten Sonntag sofort den zweiten Teil liefern könnte. Das ist aber nicht so, denn ich predige da gar nicht, da ist jemand anders dran. Und zwar bin ich das nächste Mal in 3 Wochen dran, am 9. Mai. Und das ist auch ein besonderer Tag, denn das wird ein Familiengottesdienst werden, der von vielen Jungschar-Mitarbeitern und so weiter vorbereitet wird. Ich werde zwar predigen, aber dann zu dem Thema des Tages, was die jungen Leute sich da ausdenken. Das heißt, da werde ich den zweiten Teil auch nicht liefern können. Dann ist Pfingsten am 23. Mai, da bin ich auch wieder am Predigen, aber zu Pfingsten. Also der zweite Teil wird euch leider erst am 30. Mai zugänglich sein, also in 6 Wochen. Aber ich glaube, ihr werdet das aushalten. Man kann die Teile auch einzeln als Predigt hören und verstehen und verdauen und so weiter, also alles gut. Aber diese beiden Teile werden zusammengehören. Ja? Also in 6 Wochen lautet das Thema Zurück zu den Anfängen, Teil 2. So, jetzt geht's los. Kennt ihr folgendes Phänomen? Kennt ihr das, wenn ein Titel oder eine Überschrift, ja, wenn ihr die so seht, total euer Interesse weckt, vielleicht von einem Film oder so oder von einem Vortrag, ein Vortragsthema, und dann schaut ihr euch den Film an oder hört euch den Vortrag an und ihr denkt schon während des Vortrags oder während des Films, boah, also schwere Kost, das zieht sich wie Kaugummi, das ist langatmig, langweilig, irgendwie interessiert mich das nicht, das plätschert so dahin, ja, der Titel war super, ja, Interesse, aber der Inhalt, ja, kennt ihr, ich glaube, ihr kennt diesen Effekt. Mit dieser Predigt ist es genau andersrum, ja, ich sage gleich mal, wie der Titel dieser Predigt eigentlich also ehrlicherweise heißen müsste. Und ich werde euch das nicht übel nehmen, wenn ihr für einen Moment denkt, okay, das ist echt nicht so spannend. Das ist wirklich nicht so spannend. Ich kann euch aber sagen, es ist spannend. Also bleibt dran, du wirst das sehen. Ja? Ich sage den Titel, wie er eigentlich heißen müsste. Der Titel dieser Predigt müsste eigentlich lauten, fast schon im Sinne eines Vortrages, er müsste lauten, Jüngerschaft bei Jesus, Doppelpunkt, ein inhaltlich-methodischer Vergleich der Ausbildung bei dem Rabbi Jesus mit anderen rabbinischen Ausbildungen zu seiner Zeit. Okay, ja, bleibt dran, es wird spannend, ja. Okay, also, was machen wir jetzt? Wir schauen auf Jesus und seine Jünger und wir können schon in diesen allerersten Anfängen, zurück zu den Anfängen, in diesen allerersten Anfängen erahnen, worauf es diesem Jesus von Anfang an ankam und was bis heute gilt. Das ist also auch eine Art Selbstkontrollmöglichkeit. Ja? Bin ich noch in der Spur von damals? Bin ich noch in der Spur, die Jesus damals angefangen hat? Oder wie sieht diese Spur überhaupt aus? Könnte man ja auch fragen. Was heißt denn Jünger sein eigentlich überhaupt? So, ja? Weckt das mein Interesse? So, aber mal konkret, wo war Jesus mit Blick auf seine Jünger eigentlich besonders? Was hat er genauso gemacht wie andere Rabbis, zu dem Titel komme ich gleich noch, ja, zu seiner Zeit, und wo hat er was völlig anders gemacht? Wir fragen zum einen danach, was üblich war, was normal war, und dann, wo Jesus nochmal einen besonderen Akzent gelegt hat. So, und wir vergleichen diese beiden Ausbildungen sozusagen, und zwar anhand von 6 Fragen. Ja, 6 Fragen. Und die Fragen bzw. deren Antworten, auch die Unterschiede in den Ausbildungen, werde ich nach und nach einblenden. Damit werde ich beim zweiten Teil nächstes Mal in 6 Wochen auch weitermachen an der Stelle. Aber so ergeben sich heute und auch beim zweiten Mal für uns alle, egal ob du langjähriger Christ bist oder ob du Suchender oder Interessierter bist, so ergeben sich wirklich, wirklich spannende Beobachtungen. Was bedeutet es eigentlich, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu zu sein? Diese Worte benutzen wir ja bis heute, ne? Also wir heißen, die Christen bezeichnen sich als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu. Also, ich fange mal an mit ein paar allgemeinen Infos zum Rabbi sein. Bleibt dran, auch gedanklich, bleibt wach. Also gar nicht speziell auf Jesus bezogen. Was hieß das eigentlich, wenn ein Rabbi Jünger oder Schüler, das ist dasselbe Wort, ja, wenn jemand Schüler oder Jünger um sich sammelte? Wir fangen mal mit dem Wort Rabbi an. Das Wort Rabbi war keine Qualifikation, die du dir erworben hast, oder es war auch kein Beruf, sondern man konnte jeden Mann mit Rabbi ansprechen, der sich irgendwie in der Heiligen Schrift auskannte. Ja, also dem Alten Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Und ganz besonders kannte sich ein Rabbi natürlich in der Tora aus, also in den ersten 5 Büchern Mose. Die kennen viele von euch, die Vätergeschichten, Abraham, Isaak, Jakob, Josef-Geschichte und so weiter. Dann natürlich die großen Gesetzestexte, ja, 613 Gesetze, Gebote gibt es. 10 ganz bekannte haben wir natürlich auch, die da drunter sind. Und auskennen, wenn ein Rabbi sich auskannte in der Schrift, meint nicht nur, dass er die 5 Bücher Mose auswendig kannte, sondern dass er verschiedene Schlüssel kannte, verschiedene Traditionen, wie man diese Texte auslegen kann. So, das war seine Fähigkeit, wie diese Texte zu verstehen sind. Einige sehr bekannte Rabbis zur Zeit Jesu, das hing davon ab, ob derjenige sich das leisten konnte, haben nicht nur das allgemeine Volk einmal in der Woche in der Synagoge gelehrt, ja, wie so ein kleiner Synagogengottesdienst, nebenberuflich quasi am Wochenende, sondern die haben sich ganz der Lehre hingegeben. Die haben das professionell gemacht. Die haben feste Schüler aufgenommen und wie das vielleicht ein Privatlehrer heute auch machen würde, eine kleine Privatschule. Und das lief so. Erste Frage: Wie kommt ein Rabbi zu Schülern? Was war üblich? Normalerweise konnte man sich als angehender Schüler einen Rabbi aussuchen und sich bei diesem Rabbi förmlich anmelden, bewerben. Ja? Bewerben. Und der Rabbi hat dann entschieden, ob er einen aufnimmt oder eben nicht. Das ist ein bisschen wie Studienplätze heute. Ja? Man bewirbt sich und man wird in der Hoffnung aufgenommen zu werden. Das Ganze kostete natürlich Geld, wodurch sich der Rabbi das dann auch finanzierte, ist klar. Die zweite Frage: Wer waren die Schüler eigentlich? Die meisten Schüler eines Rabbis, die waren natürlich alle männlich, ja, völlig klar, kommen wir gleich noch zu. Die meisten Schüler eines Rabbis kamen aus der Oberschicht, ja. Warum ist das so? Erstens, weil diese Jungen aus der Oberschicht gebildet waren. Die konnten lesen und schreiben, was natürlich ratsam ist, wenn man sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt. Dann, weil sie zu Hause entbehrlich waren. Ja, wir müssen immer denken, die Antike, in der Antike eine riesige Unterschicht. Man nimmt an, dass 80% der Leute zur Unterschicht gehörten. Das heißt, eine Familie konnte es sich schlichtweg nicht leisten, wenn der 15- oder 17-jährige Sohn das Haus verlässt. Das geht nicht. Der wird gebraucht als Arbeitskraft. Ja, die waren viel zu wichtig. Und drittens kamen sie eigentlich immer aus der Oberschicht, weil man sich das als Elternhaus eben auch finanziell leisten können musste, ja, so eine Ausbildung zu bezahlen. Das heißt, die Zusammensetzung der Schüler, die Schülerschaft eines Rabbis, war immer eine relativ homogene Truppe. Alle männlich, alle gebildet, alle wohlhabend. Die dritte Frage, was bedeutete die Ausbildung für den Schüler? Bei einem Rabbi als Schüler aufgenommen worden zu sein, war gesellschaftlich damals so anerkannt, dass die Aufnahme als Schüler immer mit einem Familienfest gefeiert wurde. Das war ein Highlight der Familie, ja? Das war für jede Familie eine Ehre, wenn der Sohn fester Schüler eines Rabbis wurde. Das zeugt ja durchaus auch von guter elterlicher Bildungsvorarbeit, sagen wir mal. Ja? Das war auch mit Ansehen verbunden. Damit konnte man sich blicken lassen. Das konnte einem später auch gewisse Türen aufstoßen. Vielleicht ergeben sich dadurch wichtige Beziehungen oder Posten oder Ämter, ja? Karriere. Wer erstmal einen Fuß in der Oberschicht drin hatte, konnte sich zu Recht Hoffnung auf Karriere machen, auf Einfluss, auf Ämter, auf Vitamin B, würden wir heute sagen. Ja? Also, gute Erfolgsaussichten, Familienfest, Erfolgsaussichten, das bedeutete die Ausbildung damals. Nächste Frage, was war eigentlich das Ziel der Ausbildung? Das Ziel so einer Ausbildung, auch wenn es keine Abschlussprüfung oder sowas gab, war später selber Rabbi zu werden. Ja, was war das Ziel der Ausbildung? Oh, ich bin schon zu weit. Was war das Ziel? Selber Rabbi zu werden. Ja? Das war das Ziel. Vielleicht sogar eigene Schüler nachher aufzunehmen. Das heißt, ein Rabbi, der Schüler hatte, trat im Laufe der Ausbildung zunehmend hinter seine Schüler zurück. Es ging ja nicht um den Rabbi selbst, es ging ja nicht um ihn, das wusste auch jeder Rabbi, ja, sondern es geht um die Heilige Schrift. Die stand ja im Zentrum der Ausbildung und das war eben, daraus ergab sich auch der Inhalt der Ausbildung. Was war der Inhalt? Na, der Inhalt der Ausbildung, die Heilige Schrift. Der Rabbi führte seine Schüler zur Heiligen Schrift. Das war der Lehrinhalt sozusagen. Ja? Darum ging es, der Umgang damit, das Verstehen, die Traditionen, die Auslegung der Heiligen Schrift und so weiter. Und die letzte Frage für uns erstmal, mit welchen Methoden wurde denn gelehrt? Ja, es gab in den verschiedenen Schulen bei verschiedenen Rabbis durchaus, das hat man wissenschaftlich erforscht, verschiedene Lehrsysteme. Ja, also vielleicht kennt ihr von heute das Lehrsystem eines Curriculums, ja, welche Inhalte sollen zu welcher Zeit gelehrt werden und so weiter. Das ist damit nicht zu vergleichen, aber es gab einen nachvollziehbaren Aufbau. Ja, einen nachvollziehbaren Aufbau, welche Methoden, welche didaktischen Überlegungen in der Ausbildung vorkamen. Ich nehme ein Beispiel, ich nehme ein Gegenbeispiel. Also ein Beispiel, was nicht gelehrt wurde, war das Prinzip Anfang bis Ende. Du fängst vorne an und arbeitest dich durch, fängst vorne in der Tora an und dann bist du irgendwann am Ende. Das wäre kein gutes System, sondern das System damals war, kennen wir übrigens heute auch noch, erst das Elementare, erst das Grundlegende, dann alles Weitere. Erst die Schlüsseltexte und dann die Konkretion und die Details. Du lernst nicht chronologisch, sondern du vertiefst dich stufenweise, könnte man sagen. Und was auch zur Ausbildung dazu gehörte, es wurde im Laufe der Zeit immer mehr die Verantwortung erhöht. Ja, die durften immer mehr machen. Rabbis und ihre Schüler waren ja in den Synagogen die Hauptverkündiger und Schriftleser und so weiter in den Gottesdiensten. Und das haben die Schüler immer mehr machen können, immer mehr übernommen. Das Prinzip kennen wir ja, wenn man mal Stefan fragt, wie so Kinder- und Jugendarbeit hier läuft, dann wird man wahrscheinlich ungefähr die Antwort kriegen, ja, man wächst da langsam rein, man übernimmt immer mehr Verantwortung. So, ich hoffe, ihr seid noch da, ihr seid wach, das soll für den Moment mal reichen. Das ist unser Boden, auf dem wir uns bewegen. Was lässt sich jetzt mit diesen Rahmeninfos im Hinterkopf, was lässt sich jetzt zu Jesus und seinen Jüngern sagen? So, jetzt vergleichen wir das mal. Jesus wird in den Evangelien einige Male auch als Rabbi angesprochen, als Meister. Und so lässt er sich auch gerne ansprechen. Das ist nämlich erstmal eine höfliche Anrede. Aber was noch viel wichtiger ist, er kennt die Heilige Schrift. Ja, Jesus kennt die Heilige Schrift und das spricht sich auch ziemlich schnell rum. Obwohl er als völlig unbeschriebenes Blatt, als No-Name quasi an die Öffentlichkeit tritt. Auf einmal ist Jesus da. Also er hatte kein bedeutsames Elternhaus, er kommt vom Dorf, ja, nicht aus der Stadt, hier, aus Nazareth kommt er. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Vielleicht kennt ihr diesen Vers. Ja. Nazareth kennt kein Mensch, hat keine Bedeutung. Er kommt vom Bau, er ist Bauhandwerker, ja, er ist kein Studierter, er kommt nicht aus einer gebildeten Oberschicht. Er hat mit 30 Jahren keine eigene Familie, was schon sehr eigenartig ist. Also heute ist es ja fast schon normal, aber was damals sehr eigenartig ist. Dann war er selber bei keinem Rabbi in der Ausbildung. Woher hat er denn sein Wissen eigentlich? Woher weiß er das? Aber trotzdem ist jedem schnell klar, dieser Mann kennt die Heilige Schrift irgendwie. So, erstaunlich gut, wahnsinnig gut. Da konnte er zur Überraschung vieler mit den ganz bekannten Rabbis, mit den Größen der Zeit richtig mithalten. So, warum hat Jesus jetzt überhaupt Jünger oder Schüler um sich gesammelt? Die Botschaft Jesu war ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, das Reich Gottes beginnt jetzt und zwar mit mir. Der Grund dafür, Jünger um sich zu sammeln, war der, exemplarisch, ja, beispielhaft eine alternative Gesellschaft zu formen. Ja, eine kleine Kontrastgesellschaft, an der man sehen sollte, oh, es geht auch anders. Eine Kontrastgesellschaft mit völlig anderen Werten, mit völlig anderen Maßstäben, mit einem anderen Umgang miteinander. Eine Gruppe, die förmlich gegen den Strom schwimmt. Ja. Und diese Kontrastgesellschaft, dieses Anderssein, sollte sich sinnbildlich unter den Schülern, unter den Jüngern zeigen. Ja, also die Jünger als, vielleicht können wir sagen, als Keimzelle einer neuen Gesellschaft. Das Reich Gottes nicht als Idee oder als Theorie oder als Hoffnung für das Leben nach dem Tod oder irgendwie sowas, als theoretisches Modell, sondern das Reich Gottes als eine heute, jetzt erlebbare, sichtbare Größe in dieser Welt. So, das war der Anspruch. Deswegen hat er seinen Schülern von Anfang an klar gemacht, an euch, in eurer Mitte soll das Reich Gottes sichtbar werden. An euch soll das sichtbar werden. Ja, es geht nicht um Wissen oder um die Weitergabe von irgendeinem Wissen, sondern es geht um das Erleben. Die Leute sollen das an euch erleben können. Ja? Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus das später so, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das ist was Reales, ja, zum Erleben. Und es darf sich ausbreiten. Das Reich Gottes darf sich ausbreiten. Diese Idee soll unter die Menschen, sie soll erlebbar und konkret werden und diese Welt von mir aus den Angeln heben. So, das war die Idee. Das ist die Gesellschaft, die ich mir wünsche, hat Jesus gesagt, und die diese Welt so dringend braucht. Meine Güte, was braucht diese Welt nicht dringenderes als manchmal einen anderen Umgang, andere Werte, andere Maßstäbe. So, und deswegen sagt er zu diesen paar Leuten, zu diesen 12 Leuten, zu dieser Kontrastgesellschaft, ihr paar Leute, ihr seid das Salz dieser Erde. Ja? Ihr seid entscheidend wichtig, ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten. Ja? An euch soll das diese Welt erkennen, dass das Reich Gottes nicht nur eine nette Idee ist oder eine nette Vertröstung aufs Jenseits, sondern dass es real wird, erlebbar. Also lasst uns das klar haben, als Gemeinde und von mir aus weit darüber hinaus, das Reich Gottes ist eine dich umgebende und tragende und alles verändernde Realität. So, ich sage den Satz nochmal. Das Reich Gottes ist eine dich umgebende und tragende und alles verändernde Realität. Das Reich Gottes liegt vor deinen Füßen. Ja, das Reich Gottes ist für niemanden auf dieser Welt ewig weit weg. Ganz im Gegenteil, die Botschaft Jesu war und ist, das Reich Gottes ist da. Glaube daran. Trachtet danach, steht in der Bergpredigt. Trachtet danach. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, streck dich danach aus. Schärfe deinen Blick immer wieder und ganz neu, von mir aus ganz neu zum ersten Mal, schärfe deinen Blick für das Reich Gottes. Stell die Antenne auf. Und hier müssten wir eigentlich schon eine Pause machen an dieser Stelle, weil jeder sich genau das fragen lassen darf, manchmal auch fragen lassen muss. An diesen Fragen kommt man im Christsein nicht vorbei. Wie ist das bei mir eigentlich? Gerade in der Lebensphase, in der ich bin. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, inwiefern schaue ich aus der Perspektive des Reiches Gottes, das mich umgibt und das sich ausbreiten will, auf mich selbst, auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die mich umgeben, auf das, was ich habe, was ich mir verdient habe, auf meinen Besitz, auf meinen Beruf, auf meinen Gesundheitszustand, auf meine Möglichkeiten, auf mein Konto, auf diese Corona-Zeit. Das ist die Frage. Eigentlich müsste ich euch jetzt schon an dieser Stelle alleine lassen, mal ein paar Minuten, oder ihr miteinander zu Hause. Das ist eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Das Reich Gottes als eine erlebbare und sichtbare Kraft in dieser Welt zu erleben, das war von Anfang an das Motiv von Jesus, Jünger zu sammeln. Ja? Und es ist das Motiv bis heute. So, an euch soll man es sehen. Wie kam Jesus, das war die zweite Frage, wie kam Jesus jetzt eigentlich zu den Schülern? Das ist eigentlich richtig. Die erste Frage, wie kommt Jesus jetzt eigentlich zu seinen Schülern? Normalerweise werden Rabbis ja gefragt, ob man ein Schüler sein darf, Bewerbung quasi. Bei Jesus ist das anders. Er sucht sich seine Schüler einfach aus. Er sucht sich seine Schüler aus und er spricht sie unvorbereitet quasi auf der Straße an. Einfach so. Von jetzt auf gleich. Ohne Vorankündigung. Die hatten sich gar nicht beworben. Die hatten Jesus noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, bis gerade spielte Jesus noch gar keine Rolle in ihrem Leben. Jesus kommt plötzlich. So, und wenn man sich heute mal anhört, wie Menschen zum Glauben kommen, dann ist das auch ganz oft, ja, irgendwie war er dann auf einmal da. So, es darf sich gerne entwickeln und wachsen und das ist auch richtig und wichtig und gut so. Ja, Glaube darf sich entfalten und langsam wachsen. Aber auf einmal ist Jesus da. So, auf einmal ist er gar nicht mehr wegzudenken. Ich will ihn auch gar nicht mehr wegdenken. Ja. Jesus kommt plötzlich, er kommt überraschend. So. Jesus ist ein Rabbi, ein unbekannter Rabbi, also keine Koryphäe oder so von damals, der sich so seine Schüler sucht. Komm und folge mir nach. Voll auf die 12. Komm und folge mir nach. So, und die Leute sind ihm nachgefolgt. Das ist total ungewöhnlich, ja, und weil das ungewöhnlich ist, schließt sich unsere zweite Frage gleich an. Welche Schüler hat er sich denn ausgesucht? Warum denn gerade die Schüler? Ja, wer waren die Schüler? Nach welchen Kriterien wählte Jesus denn nur aus? So, waren die auch alle männlich gebildet und wohlhabend, wie es üblich war? Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Bekannt und überliefert sind vor allem, nicht nur, aber vor allem natürlich die 12 Jünger. Natürlich alles Männer. Alle mit Namen bekannt. Es ist aber nicht so, dass Jesus nur und genau diese 12 Jünger hatte. Ja? Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel. Ich möchte es aber mal kurz erklären. Warum liegt der Fokus eigentlich so stark auf der Zahl 12? So, warum unbedingt 12? Warum mussten es für Jesus unbedingt 12 Jünger und warum auch unbedingt 12 männliche Jünger sein? Dafür gibt es einen Grund. Und zwar, die Zahl 12 ist hier eine symbolische Zahl, denn die 12 ist eine wichtige Anspielung auf das alte Israel, auf die Stammväter, auf die 12 Stammväter, denen damals das verheißene Land zugesprochen wurde. Ja, deswegen brauchte es hier auch Männer, 12 Männer. Jesus sagt quasi damit, hört zu, liebe Welt, das, was ich hier mache, ist keine gute Idee oder ein neuer, nächster Versuch von irgendeinem Rabbi, sondern das, was ich hier mache, umfasst die ganze Geschichte Israels. So, das ist mein Anspruch. Ja, das ist der Horizont Jesu. Die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk und dieser Welt verdichtet sich in diesen 12 Männern. Deswegen brauchte es die Zahl 12 und deswegen durften es auch nur Männer sein. Und jetzt kommt das, was hoffentlich nicht mehr überraschend ist, Wenn ja, dann ist das so. In Wirklichkeit hatte er weder nur 12 Jünger, noch hatte er nur Männer um sich. So, wir kriegen zwar viel von Männern gesagt, ja, aber er hatte nicht nur Männer um sich. Das war damals auch besonders. Jesus hatte Jüngerinnen, völlig klar. Das hatten andere Rabbis nicht. So, es gibt 2, 3 Stellen, die sind sehr interessant, wo die Evangelisten das verraten. Ich lese mal eine vor, bei der Kreuzigung, wo es heißt, und es waren auch Frauen da, die von Weitem zusahen. Unter ihnen befanden sich Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef und Salome. Frauen, und jetzt kommt's, die Jesus schon nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Also die sind nicht spontan zum Kreuz dazugekommen, sondern die waren schon eine ganze Zeit lang mit ihm unterwegs. Und dann geht es im nächsten Vers weiter. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. So. Jesus hatte also ohne Zweifel Jüngerinnen. Übrigens sogar, das geht aus einer anderen Stelle hervor, finde ich auch interessant, die Frau eines hohen Beamten am Hof des Herodes. Ja, also eigentlich eine von der ganz anderen Seite quasi. Und das muss man sich mal vorstellen, als reiche, wohlhabende, verheiratete Frau eines hohen politischen Beamten ist die mit diesem Wanderrabbi Jesus durchs Land gezogen. So. Also was hat das wohl bedeutet? Wie haben die Leute über sie gesprochen? So, aber das war ihr scheinbar egal. So, sie wollte diesem Jesus nachfolgen. Also er hat auf jeden Fall Frauen um sich gehabt. Was noch? Er berief nicht nur Menschen aus der Oberschicht, sowas von nicht, sondern Leute aus der Unterschicht, Fischer, Handwerker, Kleinbauern, ja, ungebildet, nicht aus der Stadt, sondern aus der Provinz. Dann waren Männer dabei, die unter echten Juden, unter echten Rabbis keine Chance gehabt hätten, Schüler zu werden. Schon wegen ihres Elternhauses, wegen ihres Namens nicht. Denn wer als Jude seinen Sohn, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wer als Jude seinen Sohn Andreas oder Philippus nennt, das sind römische Namen, ja, diese Familie scheint der griechisch-römischen Kultur, die bei den frommen Juden ja völlig verhasst war, die scheint dieser Kultur ziemlich aufgeschlossen zu sein. Ja? Sonst nennt man seine Söhne nicht Andreas oder Philippus. Ja? Die waren also liberal, würden wir heute vielleicht sagen. Ja? Also für einen frommen Juden, für einen frommen Rabbi wären die viel zu liberal gewesen. Andreas und Philippus, die kann ich nicht gebrauchen. Dann nimmt Jesus einen Zöllner als Schüler auf, ja, Levi, also einer, der sich mit den Feinden, den Römern eingelassen hat, der mit denen gemeinsame Sache macht. Und dann nimmt der ausgerechnet auch Zeloten auf, das war quasi wie so eine Art Strömung, so eine Partei, Simon und Judas. Und das sind Leute, die Römer gewaltsam bekämpften, ja, die alles dafür getan haben, dass die römische Besatzungsmacht zurückgedrängt wird, ja, die auch Attentate auf römische Soldaten ausführten, die gewaltbereit waren. Also mit Levi auf der einen Seite einen Überläufer und auf der anderen Seite gewaltbereite Staatsfeinde. So. Die haben sich mal eben in diesen zwölf Jüngern miteinander aus und aufgehalten. So, diese Leute sucht Jesus aus. Jesus beruft Menschen, wo die Gräben nicht tiefer sein könnten. Aber Jesus sagt, so funktioniert das Reich Gottes. Genau so funktioniert das Reich Gottes. Unter diesen Leuten, in dieser neuen Gesellschaft, im Reich Gottes werden diese Gräben überwunden. Ja, die Grabenkämpfe und Machtspielereien von Menschen haben in meinem Reich nichts zu suchen. So, ich werde euch mit Vollmacht und mit Kraft und mit Liebe füllen, dass ihr euch einander Brüder und Schwestern sein könnt. So, also im Reich Gottes lebt die Gnade. Im Reich Gottes ist Shalom. Ja, also kein Waffenstillstand, ja, wir arrangieren uns irgendwie oder so ein Waffenstillstand, der schon morgen gebrochen sein könnte, sondern im Reich Gottes lebt Shalom, so ein umfassender, tiefer, innerer Friede. Ich kann es mit diesen Leuten nicht nur aushalten, sondern sie werden mir zu Brüdern und Schwestern. Innerer Friede. Also ich fasse mal zusammen, wie sahen die Leute aus? die Jesus da gesammelt hat. Jesus sammelte sowohl Frauen um sich, ungebildete Menschen aus der Unterschicht, politische Feinde und so weiter. Ja? Okay, also, und so gut sich das mit dem Shalom für die Jünger anhört, diesem Jesus nachzufolgen, hatte auch seinen Preis. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, denn zweite Frage, was bedeutete die Ausbildung für den Schüler? Familienfest, Erfolgsaussichten, das war der Normalfall, das war bei Jesus wirklich tatsächlich anders. Wer bei Jesus Schüler wurde, den führte Jesus in der Regel in den Bruch mit der eigenen Familie. Das war so. Und ich möchte euch auch nicht die Stellen, die Verse vorenthalten, die uns als, sagen wir, als Familienmenschen richtig schwer fallen, aber sie gehören an dieser Stelle dazu. Zum einen lag Jesus ja selber mit seiner eigenen Familie im Bruch. Ja? Auch er war von zu Hause weggegangen. Und dann sagt Jesus an einer Stelle, wo seine Familie draußen steht und mit ihm reden will und nach ihm verlangt, sagt er, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Wie so ein Verrat schon fast. Ihr, liebe Jünger, ihr seid meine Mutter und meine Brüder. Ja? Das ist schon harter Stoff. Und dann sagt er, wenn ihr eure Väter und Mütter oder Söhne oder Töchter, dieser Satz fällt mir wirklich schwer, wenn ihr die mehr liebt als mich, könnt ihr nicht meine Jünger sein. So. An anderer Stelle sagt er, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das Schwert wird Familien entzweien, wenn es sein muss. Das ist harter Stoff, um ehrlich zu sein. Aber genau das haben die Jünger erlebt. Die haben vieles verloren. Natürlich muss man jetzt kurz sagen, was der Hintergrund dieser Radikalität, dieser Härte ist. Ja? Es ging Jesus hier nicht darum und auch heute nicht darum, das wäre grausam, dass er Freude daran hat, Familien zu trennen, ja? Also ein pauschal Familien trennen will, sondern es geht ihm darum, dass jemand, der ihm nachfolgt, mit den eigenen Sicherheiten bricht, ja? Worauf man sein Leben so bauen kann. Denn das war das System Familie ganz besonders. Das war der sichere Hafen eines Menschen. Ja, das war seine Versorgung. Ja, das war die Lebensversicherung der Menschen damals. Das war nicht das Geld oder die Rente oder das Angesparte, was man dann im Alter ausgeben kann oder für Krankheit oder für Ärzte aufwenden kann oder so. Gab es damals alles noch nicht. Die Lebensversicherung war die Familie. Das war die Sicherheit. Ja, das war die Sippe. Von ihr werde ich auch im Alter und bei Krankheit versorgt. Und mit diesen eigenen Sicherheiten zu brechen, ja, mit den scheinbaren Verlässlichkeiten, mit dem, was man hat oder was einen scheinbar sicher schlafen lässt, darum ging es Jesus. Ja, das Reich Gottes lebt nicht von irdischen Sicherheiten. Reich Gottes lebt nicht von irdischen Sicherheiten, die uns so oft so wichtig erscheinen. Und, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich den ersten Teil dieser Predigt beschließen. Mir ist das völlig klar, dass, wenn man eine Predigt hört, man gerne ein rundes Gesamtkunstwerk präsentiert bekommen möchte. Das ist heute nicht so. Meine Frage an dich ist, nicht trotzdem, sondern umso mehr, was nimmst du aus dieser Predigt mit? Du bist heute selber mal voll gefordert. Ja, es gibt keinen Zuspruch jetzt am Ende und es keine Ermutigung, mit der man durch den Tag und durch die Woche gehen kann. Gibt's alles nicht, sondern für jeden die Frage, was nimmst du mit? Was nimmst du mit? Bevor wir gleich in ein nächstes Lied einsteigen, habt ihr 2 Minuten Zeit, mit den beiden Fragen genau das zu durchdenken. Die Fragen kennt ihr vielleicht schon von anderer Stelle. Was sagt Gott dir gerade? Und zweite Frage, was wirst du daraufhin tun? Ja, durchdenkt, durchbetet diese Fragen, haltet die Stille aus, auch miteinander zu Hause. Was sagt Gott dir gerade? Was wirst du daraufhin tun? Was nimmst du mit?